Wenn ich aber beispielsweise an der Tankstelle tanke, so, und ich benutze dieselbe Zapfpistole wie die Person vor mir oder hinter mir, haben wir dann am Ende das gleiche oder dasselbe Benzin getankt?
Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Wieder mal eine Runde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast. Und ich merke schon bei der Anmoderation, dass ich unsicher werde, weil ich habe nämlich einen Sprachpfleger als Gast. Christian Gaschler ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Grüße dich, Heike. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Du merkst schon, kaum habe ich einen Sprachpfleger zu Gast und ich als Berlinerin neige dazu, so ein bisschen zu koddeln, sagt man das so, werde ich
Zu
unruhig und
koddeln.
unsicher. Aber dennoch will ich mich der Herausforderung stellen. Christian Gaschler ist Autor, Lektor, Podcaster. Christian berät zu Buchprojekten, hält Vorträge zu Grammatik und/oder Ausdruck, veranstaltet Lesungen. Und weil er eh schon so textverliebt ist, ist er auch für Lektorat und Korrektorat zu haben. Also ihr merkt schon, es geht hier irgendwie um die deutsche Sprache. Christian ist aber irgendwie mal Wirtschaftsingenieur gewesen oder ist er wahrscheinlich immer noch. Dann war er Vertriebsleiter für, jetzt muss ich nachschauen, für Blindnieten, ein wunderbares Wort. Und dann warst du schließlich auch noch Immobilieninvestor. Jetzt bist du aber all das gar nicht mehr, sondern du bist freier Autor. Du hast zwei Bücher geschrieben. Eines der Bücher heißt Komma klar, wie du mit korrekter Zeichensetzung ein Zeichen setzt. Und das zweite Buch heißt Lern mal Deutsch, du Opfer. So typische Fehler, Klugscheißerwissen und die richtige Wortwahl. Auf deiner Webseite steht, du willst deine Leser dazu motivieren, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, finanzielle Intelligenz aufzubauen und ihre Leidenschaft zu finden. Cool. Sprachliche Fähigkeiten verbessern. Du bist bei mir an der richtigen Stelle. Und du sagst, beschäftigt euch mit der deutschen Sprache, denn es lohnt sich. Starten wir doch gleich mal durch. Warum sind Wörter und Worte nicht das Gleiche und schon gar nicht dasselbe, lieber Christian?
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ja, also wenn du das so vorträgst, ja, dann klingt das ziemlich abenteuerlich, ne? So, was ich in meinem Leben so gemacht habe, bisher beruflich. Kantiger Lebenslauf, würde ich es mal nennen, ja.
Wunderbar, alles
Ja, das,
gut.
den Eindruck oder nee, das Gefühl, was ich offenbar erzeugt habe, dass du jetzt dich verunsichern lässt, nur weil ich gerne die Sprache pflege, das möchte ich überhaupt nicht. Also das haben mir schon ein paar gesagt, wenn sie mit mir zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe sind, ja, dass sie dann sich unsicher sind, ob sie das Komma da an der richtigen Stelle gesetzt haben. Ne? Also man muss immer locker bleiben, denke ich. Auch wenn ich hier und da den Ruf habe, zu verbessern, nehme ich das auch alles nicht so eng und so streng. Aber denke ich, dass es wert ist, sich für die Sprache einzusetzen, für die deutsche Sprache. So, jetzt der Unterschied. Lange Rede, kurzer Sinn. Unterschied zwischen Worten und Wörtern. Sollte fast allen bekannt sein. Ich meine, wenn ich von Wörtern spreche, im Singular ist es ja beides das gleiche, Wort. Ne? Und wenn ich jetzt von Wörtern spreche, dann meine ich ja mehr so das Wort selbst. Also sprich, Geschichte ist ein Wort, Anekdote ist ein Wort. So, und wenn du jetzt aber mich heute angekündigt hast, dann hast du ja Worte gewählt, hast dann ja einen gewissen Stil gewählt. Das heißt, da ist dann mehr der Kontext gemeint. Ne? Das ist eigentlich der Unterschied.
Okay.
Ja.
Und jetzt, es muss einfach sein, weil das ist eines meiner Leidenschaften, das Gleiche und dasselbe. Bitte erklär es ein für alle Mal für alle, die es noch nicht wissen.
Oh wei, da gibt es ja so eine große Grauzone, ja. Also es gibt eine Anekdote dazu, die erzähle ich vielleicht am besten. Und zwar war ich auf einer Uniparty, müsste jetzt so 13, 14 Jahre her sein. Und da kam jemand zu mir und meinte, ich habe dasselbe T-Shirt wie du. Und ich habe da schon ein bisschen ein paar Bier getrunken und ja, fand das irgendwie witzig, diese Situation, und habe mich darauf eingelassen und meinte so, nee, hast du nicht. Hast nicht dasselbe T-Shirt? Und er so, klar, ich habe dasselbe T-Shirt wie du. Ich werde doch wissen, welche T-Shirts ich habe. Ja, das mag schon sein, dass du weißt, welche T-Shirts du hast, aber du hast nicht dasselbe, du hast das gleiche T-Shirt. Und dann kommt man schon erkennen an seinem Gesichtsausdruck, dass wir erstens offenbar so ungefähr denselben Pegel hatten und zweitens, dass er seine Anmerkung bereute. Ja, und die Freundin neben mir stand, die hat nur die Augen gerollt und sich gedacht, der Spinner, was macht er da schon wieder? Also genau, um es auf den Punkt zu bringen. Dasselbe T-Shirt, das kann es nur einmal geben, das trage ich gerade, ne? Was er meinte, ist das Gleiche. Also setzt immer so eine Einzigartigkeit voraus. Allerdings, darüber habe ich sogar schon mal einen Beitrag auch bei LinkedIn verfasst, es gibt natürlich eine große Grauzone. Wenn man jetzt so ein greifbares Teil hat, sage ich mal ein T-Shirt oder ein Handy, was ich jetzt gerade in der Hand habe, dann ist das einfach, das zu differenzieren. Wenn ich aber beispielsweise an der Tankstelle tanke, so, und ich benutze dieselbe Zapfpistole wie die Person vor mir oder hinter mir, haben wir dann am Ende das gleiche oder dasselbe Benzin getankt? Ich meine, er kann ja auf jeden Fall trennt sich die Flüssigkeit ja voneinander, ne? Ich kann mit meinem Tank nach München fahren, von Paderborn aus, und er kann nach Hamburg fahren. Ja, am Ende schwer zu sagen, aber es stammt ja dann doch aus demselben unterirdischen Gefäß. Also du merkst schon, Heike, es gibt da eine große Grauzone und da kann man drüber diskutieren
Aber
an vielen Stellen.
wow, jetzt muss ich, also jetzt kommt eigentlich gleich ich mach's einfach, das große Kompliment zuallererst gleich. Genau wegen solcher Geschichten bist du mir aufgefallen, lieber Christian. Genau wegen dieser Anekdoten, wegen dieser, ich sag mal, ausgeschmückten Eselsbrücken. Also eine Eselsbrücke ist ja so ein kurzer Satz, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich und so. Dann hat man es irgendwann gelernt und dann ist gut. So, man will ja nicht dämlich sein und so. Aber du schaffst es mit Geschichten, diese Rechtschreibung und die Grammatik oder was auch immer dazwischen noch herrscht, zu erklären und so dosiert, dass ich sage, ach, jetzt weiß ich endlich, ob des Weiteren auseinander oder zusammengeschrieben wird und ob Weiteren groß oder klein, blablabla. Das fand ich eigentlich total schön, dass du das machst. Und so bist du mir aufgefallen und ja, jetzt fange ich einfach mal an mit der Lobhudelei gleich am Anfang.
Ganz liebes Kompliment, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Du hast allerdings auch, du hast ja einen Podcast mit einem Kollegen, mit Alex, ne?
Ja,
Und
richtig.
den Podcast höre ich schon eine Weile, weil ich ja selber auch an einem Buchprojekt rum, ich würde sagen, doktere. Ja, so kann man es ausdrücken. Also so rumdümpele. Dümpele ist, glaube ich, noch das richtigere Wort. Und in einer Episode ist mir aufgefallen, da habe ich bald wahnsinnig geworden. Ihr seid total selbstbewusst und selbstsicher und habt total viel darüber gesprochen, dass Adjektive und Füllwörter möglichst wenig verwendet werden sollen.
Stimmt.
Meine Lieblingsdinge in Sätzen. Das ist voll doof.
Sind Adjektive.
Adjektive finde ich toll und Füllwörter noch viel besser. Nimm uns da mal ganz kurz mit, warum denn das nun jetzt so doof sein soll.
Ja, das muss ich auch ein bisschen abschwächen. Also, wenn das rüberkam, dann haben wir die Mission verfehlt, würde ich sagen. Also, fange ich mal mit Füllwörtern an. Sowas wie ja. Das weißt du ja, da wäre jetzt ja ein Füllwort, ne? So eine sogenannte Partikel. Die verkörpern ja Emotionen. Also ich kann ja einen Text, ich sage mal, weniger roboterhaft durch diese Füllwörter gestalten. Und von daher würde ich auch davon abraten, sie gar nicht mehr in Texten zu verwenden. Was wir einfach sagen wollten, ist, wenn jedes zweite Wort ein Füllwort ist und ja, da benutzt man ja nicht nur Verzögerungslaute in der gesprochenen Sprache, sowas wie sondern ja, in Texten sind es dann eben sowas wie ja oder ein aber, was da im Grunde nicht hingehört. Einfach die den Inhalt gar nicht vermitteln. Wenn man davon zu viel hat, dann lenkt man vom Kernthema ab. Darauf sollte man einfach achten. Das heißt ja nicht, dass man gänzlich auf Füllwörter verzichten sollte. Das mit den Adjektiven ist, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen kritischer. Denn uns wurde in der Schule, mir zumindest, wurde in der Schule beigebracht, Adjektive sind wichtig, die gestalten deinen Text bildhafter. So kannst du dir das alles besser vorstellen. Und als ich angefangen habe zu schreiben, musste ich mich da auch erstmal mit anfreunden, weniger Adjektive zu verwenden. Also da war ich wohl in derselben Situation, nee, nicht in derselben, in der gleichen Situation. Oh, in der gleichen
Mein Gott, Gott sei
Situation.
Dank, ein Mensch, ein richtiger Mensch.
So, das war der erste Fail. So, da war ich in der gleichen Situation und das ist ein stilistischer Tipp von Wolf Schneider.
Oh ja.
Der hat gesagt, Ja, der hat da so eine Anekdote auch erzählt. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Da war irgendein Chefredakteur, der hatte an seiner Tür ein Zettel hängen und da stand drauf: Wenn Sie ein Adjektiv verwenden wollen, kommen Sie zu mir und wir entscheiden gemeinsam, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das führte natürlich dazu, dass seine Redakteure wenig Adjektive verwendet haben. Und sie sind oft überflüssig. Also natürlich gibt es so differenzierende Adjektive. Ist das Kleid jetzt grün? Ist es blau? Sowas braucht es. Aber es gibt auch sehr überflüssige, auch wichtigtuerische Adjektive wie gewinnbringend oder sowas. Das kann man sich an vielen Stellen sparen, denn die Bewegung in einem Text kommt oft durch die Verben, indem man, was hast du gerade gesagt, rumdümpeln. Das ist ein umgangssprachliches Verb, aber es ist auch ein ausdrucksstarkes Verb. Und das ist eben so das Anliegen von Wolf Schneider gewesen: Steck die Energie lieber in die Verben, mach deinen Text damit lebendig, indem du vielleicht nicht sagst, das Kind schrie, sondern es zeterte, oder dass du dir irgendwie ein cleveres Verb ausdenkst, was man nicht so häufig verwendet. Ne? Was nicht bedeuten soll am Ende, dass man gar keine Adjektive mehr verwenden soll. Es gibt ja schöne, was habe ich denn von Sebastian Fitzek mal gelesen? Sein nikotinverfärbtes Lächeln. Das ist natürlich ein krasses Adjektiv. Ne? Also
Ja,
dann, ne?
ich habe sofort
Ja,
ein Bild
genau, es
davor.
löst mir direkt ja, und dann ist es gut gewählt. Ne? Wenn es direkt Ekel auslösen kann, dann war es gut. Und sowas, nicht, dass jetzt die falsche Message hier rüberkommt, dass man gar keine Adjektive mehr verwenden soll. Man soll eben drüber nachdenken, ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und lieber mehr den Wert auf die Verben legen. Genau.
Sehr cool. Vielen Dank für die Erklärung. Ich gebe jetzt zu, ich muss ganz ehrlich dazugeben, dass ich glaube, ich dass jetzt die Frage ein bisschen überzeichnet hatte. Natürlich habt ihr mir nicht sofort Angst und Sorge gemacht, sondern, aber ich habe darauf geachtet. In meinem Schreibtool zum Beispiel kann ich die Adjektive anzeigen lassen. Und dann werden die so farbig hinterlegt. Und dann versuche ich echt gerade so ein paar Adjektive rauszunehmen und denke auch, ja, der Satz funktioniert tipptopp auch ohne Phrasen, Adjektive und irgendwelche Füllwörter. Ihr habt da einen ganz guten Input gegeben. Da bin ich euch sehr dankbar für.
Schön.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du auf LinkedIn immer wieder was schreibst. Da habe ich dich auch sozusagen entdeckt oder ja doch entdeckt kann man schon sagen, für mich entdeckt. Du schreibst montags immer so eine schöne Geschichte und auf die warte ich immer zu einer speziellen Regel oder einer Sache oder einem Fehler, der immer wieder dir wahrscheinlich über das Gelesene fliegt. Du hast über deine Joghurtabneigung geschrieben und da habe ich gedacht, ich muss dich jetzt unbedingt fragen, ob du diese Geschichte dir ausgedacht hast oder ob du wirklich keinen Joghurt magst. Es ging dabei
Ja, ich mag
eigentlich um
wirklich keinen
Joghurt mit
Joghurt.
GH oder ohne
Mit
GH, also
H.
nur mit G, oder?
Nur mit G, genau. GH oder einfach nur mit G. Das H, ob das H überflüssig ist, ne, oder ob ich es brauche. Richtig, darum geht's.
Also kein Joghurt. Du magst kein Joghurt.
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist, wenn ich Geschichten über mich selbst schreibe, denke ich, kann ich die so authentisch rüberbringen, weil ich ehrlich bin.
Wunderbar.
Also sicherlich habe ich hier und da mit meinem Geist etwas verklärt, das geht uns wahrscheinlich allen so, und dann schreibe ich es ein bisschen anders, also mir geht es zumindest so, dann schreibe ich es ein bisschen anders vielleicht, als es tatsächlich war, aber vom Kern stimmen meine Sachen, die ich erzähle, es sei denn, ich würde mir jetzt was Fiktives natürlich ausdenken, das ist ein anderes Paar Schuh, aber es stimmt wirklich, ich habe schon immer eine starke Abneigung gegen Milchprodukte im Grunde gehabt, auch früher gegen Käse, also alles, was in diese Milchrichtung geht. Mit Schnittkäse habe ich kein Problem, esse ich mittlerweile gerne, aber alles, was so milchig ist, nenne ich es jetzt mal, das konnte ich nie haben. Und das liegt zum Teil auch daran, dass, ja, meiner Oma, da war das ein großes Anliegen, dass ich, um viel Kalzium
Alles
aufzunehmen,
klar.
sehr viele Milchprodukte esse und deswegen musste ich immer wieder das probieren und jenes probieren und Kakao. Und der hat aber Kakao getrunken, dein Cousin hat Kakao getrunken. Warum trinkst du denn keinen Kakao? Ich habe Kakao gehasst. Ist das geil? Wenn ich das meiner besseren Hälfte erzähle, die kann das überhaupt nicht verstehen. Die liebt ja Kakao. Ne? Ich hab ihn wirklich nicht gemocht. Und von daher stimmt die Geschichte. Joghurt? Nee.
Alles
Nee,
klar,
mag
cool.
ich nicht.
Ich wollte aber trotzdem nochmal unsere Hörer und Hörerinnen darauf hinweisen, dass es wirklich sinnvoll ist, dir auf LinkedIn zu folgen. Ich weiß gar nicht, ob du diese kleinen Geschichten um Fehler, die dir passieren oder nicht passieren, sondern die du entdeckst, ob du die noch woanders veröffentlichst. Ich weiß, damals, als ich noch jung war, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst oder wahrscheinlich kennst du ihn, ist er noch nicht tot. Bastian Sick, der hat damals den Zwiebelfisch, die Kolumne geschrieben. Und die habe
Na
ich wie
klar.
verrückt geliebt, weil der so tolle Dinge in so einen ganz anderen Kontext gesetzt hat. Und dann habe ich echt super viel gelernt über die deutsche Sprache. Ich glaube, der war ja auch so ein Pingeliger, ne? Oder ist immer noch
Sehr
wahrscheinlich.
pingeliger.
Ja.
Ja.
Genau. Aber wer also möchte, dem kann ich wirklich nur empfehlen, deine Post zu abonnieren, speziell die Montagspost bezüglich deiner Tipps und Tricks. Ich hoffe, dass du die noch ewig lange weitermachst. Du hast ja selbst zwei Fachbücher geschrieben zum Thema, einmal die Komma-Thematik. So, ich habe so das Gefühl, dass ich die Kommas ja fühlen kann und dann schreibe ich sie halt da, wo sie. Bin manchmal überrascht, was die Rechtschreibprüfung dann mir plötzlich vorschlägt. So, da wäre ja noch ein Komma. Und dann gibt es noch dieses Lern mal Deutsch, du Opfer. Das sind zwei Themen oder zwei Titel, die eher so in die Jugendsprache gehen. Jetzt trennen uns wahrscheinlich das ein oder andere Jahr, glaube ich. Aber schreibst du da auch mehr in die Jugendsprache? Also sprichst du junge Leute an? Lesen sie das? Oder wer liest denn deine Bücher? Oder wer ist denn da die Zielgruppe?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich muss kurz korrigieren. Fachbücher hast du gesagt. Ich denke, es sind eher Sachbücher, beziehungsweise sogar Ratgeber. Also, ja, das Kommabuch kann man schon eher in die Fachbuchrichtung. Da ist ja auch alles penibelst zitiert von Kollegen, die beim Duden arbeiten, etc. Also, auf jeden Fall anerkannte Lektoren in der deutschen Sprache. Das Lern mal Deutsch, du Opfer, das ist schon eher am Anfang so ein Herzensprojekt gewesen, wo ich über typische Grammatikfehler und auch so semantische Sachen wie dasselbe und das gleiche aufkläre, würde ich jetzt aber nicht als Fachbuch bezeichnen, sondern es ist einfach eine, ja, es geht in so eine Richtung wie Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod von Bastian
Ah,
Sick.
stimmt, das ist von ihm,
Wobei,
ja.
genau, das ist von ihm. Ja, die Titel. Die hören sich, ja, besonders Lern mal Deutsch, du Opfer, das ist ein Zitat. Also, das habe ich in der Straßenbahn aufgeschnappt. In der Einleitung erkläre ich das auch, diese Situation. Da fielen auch ein paar Schimpfwörter, deswegen möchte ich den Dialog da jetzt nicht ganz wiedergeben, aber sinngemäß, der eine versucht den anderen davon zu überzeugen, dass er schlechtes Deutsch spricht und dann sagt er eben diesen Satz, Lern mal Deutsch, du Opfer. Und das ist wirklich passiert und ich saß daneben und ich musste so schmunzeln. Da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein sehr guter Titel für ein Buch, wenn ich mal über die deutsche Sprache schreibe. Da hatte ich noch nicht mal angefangen, aber da hatte ich diese Anekdote schon im Kopf. Ne? Aber du hast schon recht, hier und da gehe ich auf die Jugendsprache ein, auf jugendsprachliche Phänomene, auch den Einfluss von Anglizismen. Neulich hat mich mal einer gefragt, du kennst du hier in der Nähe eine Bank zum Sitten? Zum Draufsitten,
Ah.
dachte ich mir schon so, was? Ja, gibt es noch andere Banken? Und dann habe ich überlegt, na klar, es gibt ja auch die, wo man sein Geld hinbringt. Ne? Da hat er schon recht. Aber über sowas mache ich mich natürlich dann ein bisschen lustig. Ne? Ist nicht ganz so ernst zu nehmen, der Titel, das wird, denke ich, schnell erkennbar. Du weißt ja, wie ich schreibe.
Ja.
Hier und da nutze ich Ironie und ich denke, meine Leserinnen und Leser wissen, dass das nicht alles ernst gemeint ist. Wer sind meine Leser? Tatsächlich bin ich überrascht. Ich hätte gedacht am Anfang, dass meine Leser deutlich jünger sind, als sie es eigentlich sind. Denn ich krieg dann Zuspruch von, ich mache jetzt ein Beispiel, von Bernd, 56 aus Würzburg, der es total toll findet, wie ich mit der deutschen Sprache umgehe. Von Gabriele aus Saarbrücken, die haben mir ihr Alter nicht verraten, schätzungsweise 60 ist. Also komischerweise hätte ich nicht mit gerechnet, dass diese Personen mein Buch lesen, aber die finden das ganz prima. Ja, also.
Cool.
Habe aber auch schon von jüngeren Leuten das gehört. Aber auf jeden Fall ist sie mal mindestens 10 Jahre im Schnitt älter, als ich ursprünglich angenommen hatte.
Du, ist
Die
ja,
Zielgruppe.
die haben ja vielleicht auch einen Auftrag in ihrer Familie, den Jüngeren die Sprache wieder beizubringen. Oder vielleicht sind es Lehrer oder was auch immer. Cool. Jetzt nochmal, will ich nochmal eine ganz andere. Jetzt haben wir relativ gut dargelegt, dass du mit der deutschen Sprache ziemlich gut zurechtkommst. Und da auch Freude dran hast, wie man gemerkt hat, und auch so einen sympathischen Klugscheißer-Modus hast, finde ich.
Schön formuliert. Danke, danke dafür.
Ich habe ja gern so Menschen, die so sehr genau hingucken und dann auch darüber was schreiben, was sagen und dann aber auch erklären, warum, wieso, weshalb sie das so bewusst, ich meine, das ist dein Beruf, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich überlege, ob ich jetzt dir die Geschichte erzähle. Doch, ich erzähle sie dir. Ich habe ja dein Buch, dieses eine Buch, mit diesen Kommaregeln, weil ich ja immer dachte, ich könnte das mit den Kommas fühlen. Und irgendwann habe ich das Buch ja von dir kaufen dürfen. Und da kommt in mir, was ja eine Gestalterin ist, und ich bin ja sehr, sehr designlastig, kommt ja auch so eine gewisse Qualitätskontrolle ohne, also ich kann ja nicht ohne. Wahrscheinlich so genau wie du einen Satz nicht lesen kannst, ohne die Kommaregel anzuschauen.
Ja.
Und du kannst es aber auch in so einen Kontext setzen, von wegen, ja, das ist jetzt eine WhatsApp. Hey, Heike, bleib mal ruhig. So kann ich natürlich dein Buch lesen. Und dennoch kommt mir ab und zu der Gedanke, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Rand gelassen oder die Überschriften sind mir zu nah dran. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also da kommt mir
Ja.
gestalterisch so ein bisschen mein eigener Anspruch steht mir im Weg. Also das ist halt einfach so. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich zwei andere Sachen mit dir noch besprechen. Und zwar einmal schreibst du ja selber die Bücher. Und andererseits wollte ich ganz gern von dir wissen, wie das mit dem Ghostwriting funktioniert. Ghostwriter war für mich über viele, viele Jahre eine, wie soll ich sagen, so eine Blackbox. Da schreibt irgendjemand für irgendjemanden. Und das ist ja überhaupt nicht authentisch. Und außerdem finde ich es total unethisch, weil die Authentizität und der Ehrlichkeit total in Frage gestellt wird. Und dann kommt mir gleich so, weiß nicht, ich weiß auch nicht warum, dann kommen mir so diese ganzen Biografien in den Sinn von Dieter Bohlen und so weiter. Und der hatte doch nicht selber geschrieben. Ach, da war jemand von der Bild oder wer auch immer, irgendein Redakteur hat da mitgeschrieben. Und irgendwie war das ganz lange Zeit so in meiner Wahrnehmung, naja, nicht so richtig geil. So.
Stigmatisiert, ich
Genau,
verstehe.
ganz genau. Und jetzt habe ich aber gemerkt, immer je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, speziell, wenn man über das Thema Fach- und Sachbuch spricht. Und das ist ja was, was vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen durchaus ein Thema ist, dass man ihr oder sein Thema mal in ein Buch bringt, aber zum Schreiben eigentlich nicht so geeignet ist. Ne? Also, oder man schreibt halt, weil man halt aus der IT kommt, eher so eine technischen Dokumentation, die kein Mensch lesen will. Also nicht unterhaltsam oder nicht lesefreundlich. Und schon kommt mir dieses Ghostwriting wieder ganz, ganz sympathisch vor. Gibt es für Ghostwriting ein deutsches Wort, was netter klingt?
Puh, gute Frage. Ich wüsste keins. Ich benutze immer Ghostwriting. Und vor allen Dingen benutze ich Ghostwriting auch dafür, wenn es gar kein Ghostwriting ist. Also man muss ja hier mal differenzieren. Im Grunde bin ich gar kein Ghostwriter, weil ich bisher immer namentlich genannt wurde. Ein Ghostwriter ist ja wirklich, daher ja auch der Begriff, ein Geist. Also jemand, also der nicht erkennbar am Ende ist. Sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel, weiß ich jetzt nicht, wie das bei Dieter Bohlen war, aber da steht ja Dieter Bohlen im Mittelpunkt seiner Biografie. Das wird er mit Sicherheit auch so gewollt haben. So, und
Kann ich mir
da
vorstellen
will
bei
er nicht, da
ihm.
will man ja keine, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, deswegen nehme ich auch das Beispiel wieder. Da möchte er ja nicht, dass der Ghostwriter da seine Lorbeeren erntet. Und da gehe ich schwer davon aus, dass der nicht mal erwähnt wurde. Wie gesagt, ich habe es nicht nachgeprüft. Das ist nur eine Vermutung. Das ist ja per Definition kein Ghostwriting mehr, sondern was ich mache, das ist einfach Writing. Schreiben. Ich schreibe für andere Bücher, stehe idealerweise auf dem Cover, würde natürlich auch ein Projekt, wenn es denn lukrativ ist, annehmen. Wenn ich da eben völlig im Hintergrund bleibe, kann ich auch mitleben. Genau, das müsste man vielleicht erstmal unterscheiden. Aber ein deutsches Wort fürs Ghostwriting, pah, nee. Vielleicht kommt das im Laufe des Gesprächs noch, hab ich nichts parat.
Du, musst ja auch nicht, hätte ja sein können. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du für andere Bücher schreibst und kannst du ganz kurz ein Beispiel nennen? Und wir haben ja vor, in einer weiteren Kurzepisode den Ablauf von so einem Projekt mal zu skizzieren. Deswegen gehen wir da nicht so wahnsinnig drauf ein, aber kannst du ganz kurz mal vielleicht ein oder zwei Bücher nennen, die du für andere oder wahrscheinlich mit anderen geschrieben hast und warum die nicht selber schreiben wollten?
Genau, also mein letztes Projekt im Auftrag war das Buch Wir bauen ein Haus. Das ist ein Buch, wie der Titel eben sagt, gedacht für Bauherren, die sich von A bis Z mal einen groben Überblick verschaffen wollen. Also es ist jetzt keine Do-it-yourself-Anleitung, du wirst danach nicht Elektriker sein und kannst die Verkabelung einer Hauptverteilung alleine durchführen. Würde ich absolut von abraten, so generell ohne ein Meister zu sein. Aber genau, es ging eben darum, Die Firma, die mich beauftragt hat, hat einen sogenannten Hausbaukurs auf die Beine gestellt. Das sind 90 kurze Videos, in denen sie eben Tipps geben, wie man einen Vertrag betrachten sollte, den man mit einem Bauträger abschließt und so weiter. Wie Elektrik funktioniert, was man im Sanitärbereich beachten muss. Und das lag vor, weil eben Videos produziert wurden, als sogenannte Teleprompter-Texte. Das kann man sich so, ja, stenografisch jetzt nicht, aber schon so eher kurz gehalten und anders, als du jetzt ein Buch lesen würdest. Ne? Das ist ja, da wird ja dann noch ein bisschen ausgeschmückt. Derjenige, der da im Video zu sehen war, der hat das ja nicht 1:1 abgelesen. So, und es ging eben darum, diese Texte in ein Buch umzuwandeln. Und ja, da war es meine Aufgabe, zum einen diese Teleprompter-Texte in eine vernünftige Form zu bringen, durch den Stil anzupassen, sodass es sich möglichst gut liest am Ende, aber auch hier und da nochmal zu recherchieren, Themen, die gar nicht betrachtet haben, sowas ist dann auch in das Buch eingeflossen. Ja, und die Zusammenarbeit, die lief so ab, dass ich eben Zugriff auf all diese Texte hatte und hatte den Freiraum, dass ich mir dann noch Einleitungen zu gewissen Themen ausdenken musste. Auch da habe ich mal eine Anekdote aus meiner eigenen Immobilienerfahrung mal einbringen dürfen. Und genau, ich würde sagen, wenn du jetzt mit mir zusammenarbeitest, bin ich da sehr flexibel. Im vorherigen Fall, da habe ich ein Buch geschrieben für einen befreundeten Unternehmer. Da lief vieles über Sprachnachrichten, hat er mir viele Geschichten aus seinem Unternehmeralltag per Sprachnachricht geschickt. Ich hatte dann die ehrenwerte Aufgabe, ein Transkript zu erstellen. Kannst dir vorstellen, wie viel Spaß das macht. Und das habe ich dann auch am Ende, natürlich nachdem wir das Gerüst erstellt haben, habe ich das in Buch umgewandelt. Also die Zusammenarbeit ist da sehr unterschiedlich. Ja.
Okay. Du hast ja einen speziellen Stil, einen Schreibstil, den du für dich, also den ich an dir kenne. Also ich habe das jetzt in dem Kommabuch wahrgenommen, aber ich habe es genauso oder ich habe es ähnlich gesehen in diesen LinkedIn-Post oder deine Blogbeiträge. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob so ein Baubuch den gleichen Stil verträgt. Kannst du da vom Stil wechseln?
Bedingt. Also ich denke, wer meine Texte kennt, wird mich rauslesen. Okay. Aber jetzt habe ich natürlich beim Baubuch auch den Vorteil gehabt, dass wir hier und da die ganze Sache nicht zu ernst betrachtet haben. Also es ist ein Fachbuch, wirklich. Aber wir haben es trotzdem an vielen Stellen locker geschrieben, was jetzt auch schon ziemlich gut ankam, wie uns die Leute mitgeteilt haben. Aber ich schreibe da natürlich anders. Ich benutze da jetzt nicht das Stilelement mit Ironie beispielsweise. Lasse ich da jetzt weg bei dem. Das würde da nicht passen. Aber so hier und da, dass ich den Leser da auch mal zum Schmunzeln bringe, das war schon das Ziel. Also die Frage ist echt gut. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich würde sagen, bedingt kann ich das tun. Aber ich lege schon Wert darauf, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, dass er dann sich auch zumindest grob mit meinem Stil anfreunden kann. Denn ich könnte jetzt nicht einen total trockenen Text schreiben, weiß ich nicht, über irgendwie für den IT-Bereich oder so. Da würde ich mich wahrscheinlich schwer tun, wenn ich eine komplette Kehrtwende hinlegen müsste. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Dann würde sich das vielleicht verbogen lesen am Ende. Okay. Und das wäre dann auch nicht zielführend. Ja, ne? Okay. Das ist echt eine gute Frage. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Müsste es auch vielleicht nochmal ausprobieren. Ich habe ja auch früher wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Die habe ich mir hier und da mal wieder zur Hand genommen. Masterarbeiten über Werkstoffkunde etc. Ich würde es nicht mehr so schreiben. Also ich finde es, aber das sagt man wahrscheinlich immer, ne, über seine alten Sachen. Ne? Ich würde auch jetzt nicht mehr so schreiben wie ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ja, ein Stil entwickelt sich. Also ich habe zwei Bücher gebraucht, um mit meinem Stil wirklich zufrieden zu sein.
Zwei eigene Bücher oder zwei Bücher, wo du für andere schreibst oder mit anderen?
Es war sozusagen insgesamt zwei. Ich habe ein eigenes geschrieben und dann das Buch für den befreundeten Unternehmer. Und dann kann man sagen, hatte ich wirklich ein Stil-Level erreicht, von dem ich selber sehr überzeugt war. Dass ich mir dachte, so, das finde ich jetzt gut, dazu stehe ich mit allem, was ich habe. Und bin natürlich trotzdem kritikfähig. Ich finde, das sollte man als Autor auch immer sein. Also wenn man sagt, pass auf in die Richtung, das könnte eine Grenzüberschreitung sein. Oder hier würde ich vielleicht die Sätze so und so umstellen, damit das flüssiger ist. Ein Lektor braucht man sowieso ja. An der Seite. Oder Lektorin, finde ich, gehört immer dazu. Man kann seine eigenen Texte auch schwer korrigieren. Absolut. Ich weiß nicht, kennst du das auch, Heike? Also furchtbar. Man überliest dann Dinge einfach. Ne? Ja. Man sieht sie nicht ja. mehr.
Und wenn ich dann eine Woche später oder zwei Wochen später den gleichen Text nochmal, also in dem Fall sogar denselben Text nochmal lese, warum ist mir denn dieser Fehler nicht aufgefallen? Warum habe ich denn jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen die genau gleiche Aussage gemacht? Das hätte mir doch längstens auffallen müssen.
Ja,
Schräg.
absolut bestätigen. Wirklich,
Genau.
das kann ich ganz genau bestätigen.
Wunderbar. Hört sich gut an. Also ich kann noch mal darauf euch alle einladen, die nächste Episode dann auch zu hören, weil da gehen wir noch mal ein bisschen genauer in das Ghostwriting rein oder in diesen Arbeitsablauf oder Workflow, sagen wir im Publishing so ein bisschen, was alles dazugehört oder worauf du achtest oder wenn jemand von euch ja jetzt Interesse hat, sein eigenes Buch zu schreiben, was wäre denn überhaupt so ein bisschen der Start und wo würdest du denn helfen können? Vielleicht können wir dann auch noch mal ganz kurz auf Kosten eingehen, aber das sehen wir dann im nächsten Podcast. Also natürlich sehen wir es nicht,
Ja.
sondern wir hören es im nächsten Podcast. Aber mein Gott, du merkst schon, du machst mich ein bisschen unruhig und unsicher. Aber ist egal, ich
Warte.
bin jetzt so, wie es ist, ist okay.
Tief durchatmen.
Genau, danke dir für deine Ruhe. Schön, dass der Gast die Interviewerin beruhigen muss. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Buchschreiben grundsätzlich. Also jetzt wirklich als Autor oder Autorin für ein eigenes Buch. Warum bin ich denn eigentlich auf dich gekommen? Weil ich selber gern ein Buch schreiben möchte über unsere Reise. Also nicht jetzt übers Publishing, sondern über Begegnungen auf unserer Reise. Und da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, wer könnte mir denn dabei helfen? Und da kommt man ja ganz schnell so, ja, du brauchst einen Lektor und so weiter und so fort. Aber zuallererst kommt mir erstmal die Frage in den Sinn. Und diese Frage ist mir nicht nur in den Sinn gekommen, sondern die wurde mir auch ganz schnell von Bekannten und Familie gespiegelt. Vom Schreiben kann man ja gar nicht leben. Wie siehst du das? Also du lebst ja jetzt
Ja,
seit einiger Zeit davon, oder?
von einem Buch wird es schwierig, ne? Gut, ich habe den Vorteil, dass ich ja, du hast es ja anfangs erwähnt, auch mal als Immobilieninvestor tätig war und da auch gewisse Einnahmen noch habe. Jetzt nur vom Schreiben zu leben, ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn du jetzt nicht gerade einen Spiegel-Bestseller schreibst. Ich meine, ich kenne da so Aussagen aus dem Familien- und Freundeskreis, die gesagt haben, ah ja, ich würde ja auch ganz gern mal ein Buch schreiben. Aber das würde ich nur dann, wenn es wirklich ein Thema ist, über das noch nie jemand geschrieben hat. Welches soll das sein, denke ich mir dann immer. Und wenn es dann gleich ein Bestseller wird, ja, du musst ja erstmal deinen Stil finden. Da sind wir wieder beim Thema. Das wird ganz schwierig. Also von einem Buch zu leben, ja, wird schwierig. Wenn du mehrere Projekte hast, geht das schon, ne? Also ich habe ja jetzt mittlerweile 4 Bücher am Markt und auch 2 Lernhefte, noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Fünfte, sechste Klasse Deutsch habe ich auch für einen Verlag geschrieben. Da kommt dann schon was bei rum, aber es ist natürlich, ja, am Ende machst du es, am Ende ist es ein Rechenexempel. Du brauchst einfach einige Bücher,
Alles klar.
um davon leben zu können. Ne?
Und wie viel liest du eigentlich selber noch?
So 15 bis 20 Bücher im Jahr.
Fachbücher, Sachbücher, Romane, Ratgeber,
Gemischt.
gemischt.
Gemischt. Aber schon mehr Sachbücher. Ja.
Liest du eigentlich auch selber noch Bücher über die deutsche Sprache?
Oh ja, sogar aktuell lese ich wieder was.
Okay, was liest du?
Rechtschreibung klipp und klar erklärt
Okay.
von Annika Lahmer, Dr. Annika Lahmer. Ich möchte den Doktortitel hier nicht aberkennen, die in meiner Freundesliste auch bei LinkedIn ist. Sehr gutes Buch. Werde hier auch noch eine entsprechende Rezension schreiben.
Wow, cool.
Genau, doch. Also ich finde, das gehört dazu. Ja, also wenn man sich mit Sprache beschäftigt, ich wäre jetzt nie auf diesem Niveau, dass ich sagen würde, so jetzt weiß ich alles über die deutsche Sprache oder so. Jetzt kann mir keiner mehr was erzählen. Finde ich ganz gefährlich. Also ich würde mich nicht zu so einer Aussage versteigen. Da bin ich mir ja, gut, bei manchen Sachen schon hundertprozentig sicher. Aber wenn ich jetzt wirklich, wenn ich mir nicht ganz sicher wäre, würde ich nie sagen, du, ich habe mich so viel damit beschäftigt, da bin ich mir sicher, kannst mir vertrauen. Ich würde im Zweifel immer sagen, na, muss ich noch mal prüfen. Und das, alle Profis würden das tun, behaupte ich jetzt mal. So erkennt man wenn das einer einfach nur behauptet, brauche ich nicht mehr nachgucken, weiß ich,
Ja.
gefährlich, behaupte ich jetzt mal. Ist gefährlich. In der deutschen Sprache sowieso.
Guter Tipp, vor allen Dingen ist die auch in
Ne?
Bewegung. Also Sprache ist ja auch in Bewegung. Und wenn wir uns in 10 Jahren darüber unterhalten, kann es sein, dass wir da schon wieder eine ganz andere Meinung dazu haben oder einen Kenntnisstand.
Genau.
Wenn ich jetzt ein Buch schreiben will oder wenn irgendjemand ein Buch schreiben will oder wenn du noch wieder ein neues Buch startest, wie lange dauert denn sowas?
Oha. Auf jeden Fall immer länger, als du denkst. Das steht mal fest. Kommt auf den Qualitätsanspruch an. Mein Qualitätsanspruch ist recht hoch. Also ich möchte schon wirklich, dass das Hand und Fuß hat, was ich da schreibe. Insbesondere, wenn ich jetzt über Zeichensetzung schreibe. Da prüfe ich eine Regel lieber noch 2-3 Mal nach. Und ich gebe auch offen zu, dass ich manche Sachen, also gerade für das Zeichensetzungsbuch musste ich viel recherchieren, weil ich manche Regeln auch nicht auf Anhieb verstanden habe. Das denkt man aber so, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ja, bis ich aber manche Regeln verstanden habe, habe ich die bestimmt 6-7 Mal gelesen. Mhm. Und da habe ich nur mal einen Rat gesucht, auch von jemandem. Also da war viel Vorbereitungszeit. Ich würde sagen, 50% von dem Buch war bestimmt Vorbereitungszeit. Ich habe Bücher gewälzt über Zeichensetzung. Ich habe mich durch irgendwelche Foren, es gibt ja immer so Nerdforen auch, korrekturen.de kann ich empfehlen. Ist sehr gut. Wie lange dauert das? Also reine Arbeitsstunden, bestimmt 300 Arbeitsstunden stecken da drin in dem Komma-Buch. Ja.
Und da ist also jetzt aber nicht nur die Recherche und das Schreiben mit dabei, sondern da ist dann auch die Korrekturschleifen, das Veröffentlichen, das technische Aufbereiten mit dabei, oder nicht?
Ja, da kannst du nochmal, dann wären es dann eher 400. Ich würde sagen, also mit den Korrekturschleifen, da ist schon ein bisschen was drin, aber wenn es jetzt um das Hochladen geht, die Datei angleichen und was nicht alles für Themen, ja, 400 Stunden, ist schwer zu sagen. Also ich schreibe ja nicht nur, kann ich jeden Tag 8 Stunden schreiben. Also da würde ich wahnsinnig werden, das klappt nicht. Die Konzentration lässt dann auch irgendwann nach. Also ich habe jetzt für das Zeichensetzungsbuch habe ich gebraucht von, wann war das? Von Juni bis Oktober. Mhm. Mit natürlich parallel anderen Sachen. Und dann war es von vorne bis hin.
Okay. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dir den Auftrag geben würde, wir schreiben was zusammen beispielsweise, dann ist das nicht in 3-4 Wochen gemacht.
Doch, das kann schon sein. Also das Buch, was ich für den befreundeten Unternehmer geschrieben habe, da waren wir in 3 Monaten durch. Ja, also dann liegt aber auch daran, dass mir da viele Informationen zugetragen wurden und ich das nur schreiben musste. Das Hausbaubuch wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es einfach sehr lang ist, hat knapp 500 Seiten. Da hat es die Menge wieder ausgemacht. Auch da wurden mir sehr viele Informationen zugetragen. Das heißt, wenn mir stichpunktartig Informationen und Geschichten zugetragen werden, dann kann ich das auch recht schnell runterschreiben. Wenn ich natürlich viel Recherchearbeit habe, dauert es länger. Ja. Ganz klar.
Und wenn du jetzt siehst, dass viele, viele Fachbücher oder Sachbücher, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fach- und Sachbuch?
Also Sachbuch versucht ja, ein kompliziertes Thema einer Allgemeinheit zugänglich zu machen. Von daher würde ich sagen, ist mein Kommasetzungsbuch eher ein Sachbuch. Mhm. Also ich versuche die komplizierte Zeichensetzung so rüberzubringen, dass jemand, der nicht unbedingt sich jeden Tag mit der Sprache beschäftigt, das zu verstehen. Ein Fachbuch, was habe ich denn da für ein Beispiel? Sagen wir mal in der Medizin, Herzchirurgie 3. Neue Möglichkeiten des minimalinvasiven Eingriffs oder so, würde ich sagen. Damit sprichst du schon eine spezielle Zielgruppe an, da musst du schon Chirurg sein, um das zu verstehen. Das wäre jetzt so der Unterschied. Und dann gibt es noch einen Ratgeber, die sind ja sehr modern. Da versucht man einfach jemandem gezielt ein Problem zu lösen, was man ja aber mit einem Buch so oder so macht. Von da ist die Differenzierung ja nicht immer so einfach, aber so zwischen Sache und Fachbuch ist schon, da ist der Anspruch einfach bei einem Fachbuch deutlich ein anderer. Da setzt natürlich immer Grundlagenwissen vorausgesetzt. Ne?
Ja. Meinst du, so ein Fachbuch rentiert sich am Ende für jemanden, der vielleicht nur einmal in seinem Leben sein Wissen in so ein Buch packt? Oder ist das eher nur gerade so gerade angesagt? Also weißt du, du lebst ja davon, Bücher zu schreiben, egal wie. Das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn ich jetzt sage, in meinem Fall, ich würde jetzt gerne über Templates, also ist mir gerade noch deutlich fern, aber angenommen, mir käme jetzt die Idee, ich würde jetzt über meine InDesign-Templates ein Buch schreiben wollen. Meinst du, es rentiert?
Schwierige Frage. Ich würde sagen, weil gehe ich mal erstmal auf diesen Trend ein. Also viele, die ein Buch schreiben, machen das ja nicht primär, weil sie damit reich werden wollen. Also das ist die Person, mit der ich gerade im Gespräch bin, ist jemand, ja, die Person gibt Finanztipps und hat ein großes Netzwerk über Instagram. Und die macht das natürlich eher, jetzt benutze ich einen Anglizismus, für den Social Proof. Also die möchte mit dem Buch nochmal zeigen, du, ich habe mich mit dem Thema sehr im Detail beschäftigt. Das heißt, das primäre Ziel ist da nicht, wortwörtlich auch so gesagt, richtig viel Geld zu verdienen, sondern ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen, was mein Renommee verbessert.
Okay, ja.
Ne? Und wenn das das Ziel ist, dann kann das Ziel nicht sein, möglichst viel, viel Geld zu verdienen. Ich glaube, wenn du einfach nur ein Buch mit dem Ziel schreibst, du möchtest damit sehr viel Geld verdienen, dann wirst du häufig enttäuscht. Glaube ich schon. Ja, glaube ich schon. Aber ein Buch bringt ja auch Folgeeinnahmen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also ist die Frage, werde ich häufiger vielleicht zu Vorträgen eingeladen? Darf ich mal eine Keynote halten zum Thema Finanzen? Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel bleiben mit der Person. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Das heißt, der direkte Gewinn, die direkten Einnahmen, na, die werden sich wahrscheinlich mit dem Buch nur schwerlich rentieren im Vergleich zu dem Input, den ich da, also zu den Arbeitsstunden, die ich da reinstecken muss. Aber was da als Folge daraus wird, positiv gesehen, als positive Folge, das sollte man nicht unterschätzen. Und wir haben ja eine Podcast-Folge mit Ron Kellermann aufgenommen, der ist Storytelling-Experte. Und der hat selber gesagt, er lebt im Grunde immer noch zum Teil von seinen Büchern, weil er einfach dadurch als Experte anerkannt wird und weil er dadurch Aufträge generiert hat, weil die einfach auf sein Buch aufmerksam geworden sind. Oh, du kennst dich ja sehr gut mit Storytelling aus. Kannst du nicht mal einen Vortrag halten? Kannst du uns nicht mal da beraten? Also sowas sollte man mit erwägen auf jeden
Fall. Okay, ne? Also ich habe meine Frage, glaube ich, zu unpräzise gestellt. Ich habe ja nicht gesagt, kann man mit dem Buch Geld verdienen, sondern lohnt sich so ein Buch? Und ich glaube, das, was du jetzt im Anschluss noch alles erzählt hast, zeigt, es lohnt sich oder es kann sich lohnen. Also, ne, dass man also wie so eine Art Reputation oder du Renommee hast du vorhin gesagt.
Ich habe Renommee gesagt, aber Reputation trifft es ja genauso.
Genau, also dass man sozusagen damit eine Öffentlichkeit erreicht und dann als Profi eigentlich wahrgenommen wird. Also Leute da draußen, legt los, schreibt Fachbücher oder Sachbücher oder Ratgeber, je nachdem, was ihr gerade da macht. Oder schreibt von mir aus auch einen Roman. Wenn ich jetzt als Autorin oder da draußen vielleicht der ein oder andere Autor starten will, welche Tipps würdest du denen geben, wie sollten die starten? Also, oder wie sollte ich starten? Gibt's für sprachliche Fähigkeiten oder gibt's irgendwelche Dinge, worauf wir von Anfang an achten können, dass wir nicht gleich alles falsch machen? Weil wir lernen ja trotzdem beim Erstlingsbuch ganz, 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 ganz viel. Aber vielleicht gibt's ja die eine oder andere Sache, die wir dann nicht machen müssen, den Fehler, den wir nicht nehmen müssen.
Welche Frage ich tatsächlich ab und an gestellt bekomme, ist, wie fange ich überhaupt an? Also offenbar scheint das die größte Hürde zu sein. Ich meine, so ein Buch, ich habe jetzt ein paar Mal Zahlen genannt, da können schnell ein paar hundert Arbeitsstunden drinstecken. Sollten sie auch, wenn es ein gutes Buch werden will, stehe ich zu. Dennoch sollte man von vornherein sich mit einer Struktur auseinandersetzen. Also ich habe den Vorteil, dass ich was studiert habe und ein paar wissenschaftliche Arbeiten in meinem Leben schreiben musste. Und ohne eine vernünftige Struktur, die man da zusammen mit seiner Betreuerin oder mit seinem Betreuer erarbeitet, ist das ganze Projekt im Grunde zum Scheitern verurteilt. Und den gleichen Maßstab oder zumindest einen ähnlichen Maßstab sollte man auch für das eigene Buchprojekt anlegen. Man sollte sehr viel Zeit am Anfang erstmal in die Struktur investieren. Und dann zumindest eine grobe Kapitel. Bei Romanen kann ich das jetzt leider nicht sagen. Ich bin halt ein Sachbuchautor. Aber gerade bei Sachbüchern würde ich sagen, du musst eine grobe Kapitelstruktur haben, damit du eben ein Gerüst hast, an dem du dich entlanghangeln kannst. Einen roten Faden. Was nicht heißen soll, dass man nicht da wieder Kapitel rausschmeißen kann und dass man die später dann im Verlauf, dass man andere Kapitel ergänzen kann. So, und dann hat man eben ein paar Stunden in das investiert, ein paar Tage wahrscheinlich eher, und dann fängt man an. Dann nimmt man sich ein Kapitel ganz gezielt vor. Im Grunde ist es kein Hexenwerk. Nur, ich glaube, wenn du sofort anfängst zu schreiben, ist das nicht zielführend, weil du dann einfach nicht weißt, wohin du schreibst? Und wenn du dich ewig mit der Struktur beschäftigst, kommst du auch nicht vom Fleck. Also so die Mischung daraus ist es. Aber für die Struktur, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe mich ja für mein erstes Buch, habe ich mich sehr viel mit so typischen Fehlern auseinandergesetzt. Also diese klassischen Fehler, die immer wieder auftreten. Dieses das Problem, seit mit T oder D. Und da wusste ich einfach, das muss rein. Und dann kam am Ende natürlich dann noch Dinge hinzu, dass dann ein Freund von mir gesagt hat, hast du das denn schon? Hast du gewohnt, gewöhnt schon? Hast du aufgehängt, aufgehangen? Das kann man dann noch ergänzen. Aber grobe Struktur schaffen und sich dann trauen, loszuschreiben. Und gar nicht so, das ist nochmal der Tipp, gar nicht so sehr auf die sprachlichen Feinheiten achten. Ich habe diese Sprachkrankheit. Das heißt, ich mache den Fehler, dass ich relativ schnell meinen eigenen Text feinschleife, obwohl ein Feinschliff noch gar nicht angemessen ist. Also erstmal schreibt man das Kapitel, dann kann man immer noch in den Feinschliff gehen. Da hat man ja hoffentlich auch einen Lektor an der Seite und eine Lektorin an der Seite, die einen dabei unterstützt. Und genau das sollte man am Anfang, man sollte sich dann nicht, wenn man nicht weiß, wie der Satzbau richtig funktioniert, sollte man sich trotzdem trauen, erstmal zu schreiben. Ne?
Du hast jetzt gerade ein ganz gutes Thema angesprochen, nämlich den Lektor oder die Lektorin. Das bietest du ja auch an, also zu lektorieren oder als Lektor zur Seite zu stehen. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Ich habe jetzt ein paar Kapitel fertig geschrieben, also meine Struktur steht vielleicht. Ich habe vielleicht schon das ein oder andere Kapitel mal abgefüllt, noch weit entfernt von Feinschliff, so wie du das gerade auch gesagt hast. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt mit einem Lektor oder mit einer Lektorin? Das sind übrigens mehrheitlich Frauen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber
ja, das stimmt.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Kontakt aufzunehmen? Ja, Punkt. Fragezeichen meine ich.
Ja, nicht zu spät auf jeden Fall. Denn die Frage ist auch, das muss man hier immer unterscheiden, will ich einen Lektor, oder nennen wir es jetzt Lektorin, sagen wir mal Lektorin, gibt ja mehr Frauen. Ja. Will ich eine Lektorin oder will ich einfach nur eine Person, die mir den Text sprachlich, also in Bezug auf Grammatik korrigiert. Das wäre dann der Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat. Mhm. Das muss ich erstmal differenzieren. Viele sagen, du, mein Stil ist super, bin ich von überzeugt, da brauchst du nicht eingreifen, aber zieh mir die Grammatik glatt und eliminier die Rechtschreibfehler. Dann würde ich sagen, kannst du das Ding komplett durchschreiben, das Manuskript, wenn du davon überzeugt bist, und dann gibst du es eben deiner Korrektorin am Ende. Wenn du aber sagst, mit dem Stil bin ich unsicher und da ist vielleicht, das sollte man vielleicht didaktisch anders machen und hier würde ich eher mit der Anekdote starten, anstatt mit einem allgemeinen Thema, dann würde ich ein paar Kapitel schreiben, 3, 4, und würde die dann schon mal meiner Lektorin geben, okay, dass die mal drüber schaut, dass die dann sagt, oh, an der Stelle würde ich jetzt vielleicht das anders machen oder hier würde ich mich mehr drauf konzentrieren, das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Da freuen sich die Lektorinnen bestimmt, wenn man da recht zeitnah auf sie zukommt. Ansonsten bedeutet das ja auch viel Arbeit. Also ich schreibe ja dann in Anführungszeichen einem falschen Stil, den ich am Ende gar nicht möchte, ein komplettes Manuskript. Und das ist ja für beide Parteien mit zusätzlichem Aufwand dann verbunden. Aber man braucht natürlich auch ein bisschen, also da reichen jetzt nicht 2 Seiten, um das vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite zu sagen, das ist die Kehrseite der Medaille. Lektorin braucht dann schon, so, weiß ich jetzt 30 Seiten oder was, damit sie sich mal so ein Bild machen kann.
Du hast ja vorhin noch gesagt, dass du in deinen wissenschaftlichen Arbeiten, also ich nehme an, in einer Abschlussarbeit vom Studium oder so, ja, genau, schon die Struktur mit dem Betreuer oder mit der Betreuerin besprochen hast. Könnte man mit einem Lektor oder einer Lektorin auch schon das ansprechen? Oder besprechen?
Das könnte man. Das ist eben die Frage, kann man das am Ende noch lektorieren bezeichnen oder ist das dann schon so eine Co-Autorenschaft?
Ah, ja.
Also wenn ich wirklich, was du da beschreibst, wenn ich von vorne, vom ersten Moment an beteiligt bin, ja, dann würde ich vielleicht sogar den Anspruch anlegen und sagen, du, dann können wir das ja im Duett rausbringen. Ne? Okay. So. Aber das kann auch sein, dass das eine Lektorin für dich macht. Aber das hört sich für mich schon mehr nach einer Co-Autorenschaft an.
Okay. Also ich finde das super spannend, weil unsere Hörer und Hörerinnen ja hier in dem Podcast eher immer auf die technische Seite gucken. Wir haben alle möglichen Menschen schon dabei gehabt, von der Datenbank bis zum, was weiß ich, zum automatischen Publizieren. Das Thema, was wir jetzt hier besprechen, haben wir ja eigentlich noch gar nie angeschaut. Und ich glaube, da sind bei einigen, wahrscheinlich haben einige noch nie sich diese Fragen gestellt, aber vielleicht darf ich sie für die jeweiligen Menschen stellen. Und für mich ist immer eine Podcast-Episode besonders dann wertvoll, für mich ganz persönlich, wenn ich mit mehr Fragen rausgehe, als ich reingegangen bin, weil dann halt da oben im Hirn sehr viel rattert. Das fühlt sich dann für mich immer ganz gut an. Aha, da ist jetzt wirklich viel hängen geblieben. Zwei Fragen habe ich noch zum Thema Schreiben oder Buchschreiben. Die eine Frage ist, nee, bleiben wir gleich bei dir, bei diesem Ablauf, wenn ich jetzt ein Buch schreiben möchte oder wir schreiben das zusammen oder du schreibst es. Das gibt ja nicht nur diesen Part des Schreibens selber, wo ich ja vermute, dass ich inhaltlich wenigstens ziemlich gut dabei bin. Und dann gibt es ja diesen ganzen Part, der danach kommt. Also Formatierungen, technische zur Verfügung stellen auf Plattformen, in die Druckerei schicken, Marketing, so ein riesen Marketing-Zeug. Also diese ganze strategische Denke hinten dran oder vielleicht auch vorne dran, hoffentlich. Arbeitest du da mit Partnern zusammen? Machst du das alles alleine? Welchen Tipp würdest du da unseren Hörern geben?
Also das Marketing mache ich tatsächlich für meine eigenen Bücher selbst. Die Bücher, die ich im Auftrag geschrieben habe, da gibt es eben dann die Galionsfiguren, nenne ich sie jetzt mal, die dann dahinter stehen und die dann primär das Thema vermarkten, im Hausbaubereich jetzt zum Beispiel. Das sollte man definitiv nicht außer Acht lassen. Es bringt nichts, wenn ich ein Buch an den Markt bringe, was sich dann am Ende nicht verkauft, weil keiner Lust hat, sich mit Marketing zu beschäftigen. Und wenn, bei den zig Titeln, die da, ich glaube, 200 deutschsprachige Titel am Tag,
Die neu auf
hast du
den
keine
Markt kommen,
Chance. Da
ne?
gehst du.
200
Ich glaube, 200 am Tag,
Was?
200 am Tag, deutschsprachige, da gehst du völlig unter, das ist ganz klar. Da muss sich jemand, da brauchst du eine Vertriebs- und eine Marketingstrategie. Bis zu dem Punkt, dass das Buch wirklich druckfertig ist, ja, da arbeite ich mit Partnern zusammen. Klar, ich hab einen Lektor an meiner Seite. Den Satz, du hast es am Anfang angesprochen, ich sage mal so, den habe ich jetzt die zweimal selbst gemacht, würde ich nicht nochmal selbst machen. Also ich würde mir jetzt einen Profi holen. Ich würde mir einen Profi holen, der mir das mal vernünftig mit InDesign setzt.
Yes.
Weil man mit,
So, dann haben wir ja schon
weil
alles
man
erreicht. Wir können das Gespräch an
mit,
der Stelle beenden.
weil man mit Word einfach keine vernünftigen Bücher setzen kann. Allerdings muss ich sagen, Heike, bist die Erste, die mich darauf anspricht. Kann natürlich sein, dass sich viele schon gedacht haben, oh ja, den Satz, den hätte man an manchen Stellen ein bisschen schöner gestalten können. Aber würde ich auch absolut empfehlen, dass man sich da professionell beraten lässt. Ne, da gehört dann vieles dazu. Also da gehört das Lektorat, das Korrektorat, der Satz, Druckerei. Gut, ich habe ja meine Bücher über das große A
Ja, darüber
herausgebracht,
hatten wir schon
hauptsächlich. Ne?
diskutiert. Die geneigten Hörer kennen meine Vorliebe, dem großen A, also Amazon, aus dem Weg zu gehen. Aber okay.
Aber meine Auftraggeber zum Beispiel, die haben auch, also einer meiner Auftraggeber, der das Hausbaubuch veröffentlicht hat, der hat das auch selbst gemacht. Also der hat einen eigenen Shop. Das heißt, der musste sich dann wieder mit der Druckerei beschäftigen. Der musste eine passende Druckerei finden, die eine entsprechende Qualität liefern kann. Das war dann auch ein Digitaldruck, weil viele Bilder eben vorhanden sind. Das muss ja am Ende alles schön aussehen, ne?
Ja.
Und das ist mit Kosten verbunden. Und klar, muss man überlegen. Dann die erste Frage, wenn man die Druckerei dann gefunden hat, wie viele Exemplare lasse ich drucken? Ist ja logisch, wenn ich mir 500 Exemplare drucken lasse, kostet, habe ich einen anderen Stückpreis, als wenn ich mir 5000
Ja.
drucken lasse. Ja, sollte man sich auf jeden Fall an vielen Stellen professionellen Rat holen. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nicht weiß, ja, wohin die Reise da führen soll, da sollte man jetzt auch versuchen, den Kostenapparat möglichst klein zu halten. Ne? Also man braucht, denke ich, definitiv ein Lektorat, ein Korrektorat. Und ja, ich würde mittlerweile in einen Satz investieren. Ob man das jetzt bei seinem ersten Buch machen muss. Wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, dann stellt sich die Frage nicht, wenn du einen großen Verlag von deiner Buchidee überzeugen kannst, musst du ja nicht als Self-Publisher machen. Dann haben die natürlich eine Abteilung, die werden dann auch setzen. Da kennst du dich besser aus, mit welchen Programmen die setzen, aber sieht man dann schon, dass das dann eben ein anderer Satz ist.
Um jetzt die ganze Episode jetzt hier nicht zu lang werden zu lassen, ihr habt in einer Podcast-Episode eures Podcasts über den Unterschied zwischen Selbstpublishing ist auch eine schöne Mischung, Self-Publishing, also selbst publizieren oder über einen Verlag, ziemlich viele Punkte aufgelistet in beide Richtungen. Den würde ich dann einfach hier verlinken, also wer sich da nochmal mehr beschäftigen möchte, weil sonst würde das jetzt hier zu weit führen. Aber ich denke, das ist
Ja,
trotzdem ein
gerne.
ganz wichtiger Punkt, den man sich überlegen muss. Und den kann man ja auch vielleicht noch im Laufe des Prozesses überlegen. Ne? Je nachdem.
Genau. Muss ich einfach diese Frage stellen, was kann und will ich selbst liefern
Ja,
an
ja, ja.
Leistungen? Ja.
Noch eine Frage zum Schreiben. Hast du dich schon mit dem Einsatz von KI beschäftigt beim Schreiben? Also künstlicher Intelligenz. Momentan, wir sind jetzt im April 2023 und durch alle Kanäle, durch alle Timelines geistern ja KIs wie ChatGPT und so weiter. Ich sage das deshalb, vielleicht hört ja jemand erst in einem Jahr den Podcast und denkt sich, mein Gott, haben die sich da damals stümperhaft unterhalten, weil wir stecken gerade noch irgendwo am Anfang, was die Text-KIs angeht. Deswegen frage ich das. Hast du dich damit schon beschäftigt und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Ich habe mich wenig damit beschäftigt. Ich meine, natürlich kenne ich ChatGPT, habe das auch schon genutzt, mehr so aus Jux. Mein bester Freund ist Deutschlehrer und lässt sich hier und da sogar von ChatGPT Klausurfragen entwerfen, die er natürlich dann auch verfeinert, aber so vom Grundgerüst, muss man sich mal vorstellen. Lässt er sich da schon von der künstlichen Intelligenz unterstützen? Ich habe es für meine Texte noch nicht verwendet, spiele mit dem Gedanken, ob ich ja, mich hinsichtlich der Kreativität da mal unterstützen lasse, dass ich mir mal ja, eine Story beschreiben lasse. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass so eine Software, so eine KI-basierte Software den Autor, die Autorin überflüssig machen wird. Denn am Ende wollen Menschen Bücher von Menschen lesen, ist meine Meinung an der Stelle. Kann auch sein, dass da jemand in 2026 sagt, was für Idioten. Es geht um Informationen und die kann mir eine KI genauso vermitteln. Was brauche ich eine blöde Anekdote über Joghurt? Wie schreibe ich das Wort? Obwohl, das macht ja dann sowieso die KI. Also, kann sein, dass wir uns irren. Ich bin da ein bisschen hinterher, also, gebe ich zu. Ich müsste mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, mit den KI-Systemen.
Okay.
Also ich habe es jetzt noch nicht ich arbeite noch nicht damit.
Okay.
Es ist nur Jux.
Alles klar. Ja gut, hätte ja sein können, dass du da Erfahrungen hast. Also ich arbeite mittlerweile schon ziemlich intensiv damit, aber nicht, dass ich jetzt meine Geschichten schreiben lasse, sondern dass ich die KI mit Informationen füttere, die ich recherchiert habe. Also ich sage jetzt ein Beispiel, ich bin ja auf Reisen und ich komme an einer bestimmten Ausgrabungsstätte vorbei und recherchiere dazu. Während wir die besuchen, lesen wir ja schon, aber ich habe sozusagen auf 4, 5, 6 verschiedenen Internetseiten finde ich Informationen zu dieser Ausgrabungsstätte. Und jetzt müsste ich, um da vielleicht 2, 3 Sätze zu dieser Ausgrabungsstätte denn in meinem Reiseblog zu schreiben, müsste ich aus allen Blogbeiträgen schauen, was ist doppelt, welche Information ist es? Und dann ist es für mich total einfach, alle diese Blogbeiträge, also diese Schnipsel, hintereinander in diese KI zu füttern. Also ich füttere die KI und sage, schreib mir daraus 2, 3 Sätze Zusammenfassung. Und dann kann man das mal testen im Stil von Heinrich Heine, im Stil von Goethe und im Stil von XYZ. Manche Schreibenden kennt er nicht, aber und dann kommen dort unterschiedliche Varianten raus und ich muss dann immer so, ich pick mir dann so einzelne Sätze raus, die mir gefallen. Aber das Schöne ist, dass er aus, ich sag mal jetzt 5 verschiedenen Blogbeiträgen oder 5 verschiedenen Website-Informationen schaut, ah, das ist überall das Gleiche, dann ist das wahrscheinlich ein wichtiger Punkt zu dieser Ausgrabungsstätte, also Jahreszahlen beispielsweise, ja. Und das finde ich total praktisch. Und dann kommt halt ein Absatz raus, den ich dann natürlich nochmal verfeinere, logischerweise, so wie dein Freund, der Deutschlehrer, die mit den Klausuren. Aber ich merke halt, dass das total praktisch ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber, auch wenn du ja sagst, Aber soll nicht sein, aber diesmal muss es sein. Es macht mich faul. Es macht mich denkträge. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn die das irgendwann abschalten, dass ich plötzlich irritiert bin über den Arbeitsaufwand, den mir ChatGPT abgenommen hat. Und wir reden jetzt hier von einem Gewöhnungseffekt von vielleicht 4 bis 6 Wochen.
Du hast ein schönes Adjektiv verwendet, Denkträger. Das gefällt mir gut. Also, ja, das klingt vernünftig, aber wie du es verwendest, das ist ja eine virtuelle Assistenz,
Ja.
Kann man ja
So kann man
sagen.
sagen.
Finde ich vernünftig. Du investierst ja selber noch in die Recherche. Das heißt, du kannst ja beurteilen, ob das, was dir die KI ausgespuckt hat am Ende, ob das noch sinnvoll ist. Gefährlicher fände ich es jetzt, wenn du einfach nur eingeben würdest, schreib mir was über Ausgrabungsstätte XY und dann prüfe ich nicht nach, ob das überhaupt stimmt. Das hast du ja schon
Das
umgangen,
ist aber
ne?
jetzt ein
Dadurch, dass du
Lerneffekt gewesen von mir, weil wir sind jetzt den ganzen Winter über 3 Monate in Tunesien gewesen und da habe ich ChatGPT getestet auf Herz und Nieren und habe zum Beispiel gesagt, schreib mir was über die Wüstenstadt Duz beispielsweise. Also einfach so als Rechercheersatz. Und dann kamen Sachen raus, wie zum Beispiel die Sahara liegt direkt am Mittelmeer. Also es waren wirklich richtige Fehler in den Ergebnissen. Und ich habe da gemerkt, dass ChatGPT offensichtlich Fehler in der Recherche macht, weil ich habe dann auch gelernt, dass ChatGPT bis die Datenquelle nur bis 2021 hat. Wobei die Sahara auch damals nicht am Mittelmeer war, aber eine andere Geschichte. Also, das waren offensichtlich Dinge, die ich als Fehler entlarven konnte. Ich kenne Tunesien nicht so gut, deswegen war ich gar nicht in der Lage, alles wirklich zu entlarven, habe das komplett sein lassen, habe also überhaupt nichts davon genutzt. Aber diese Recherche und dann dieses Zusammenziehen, das finde ich ein ziemlich spannendes Projekt. Das mache ich auch mit den Podcast-Episoden. Ich lasse die ganzen Podcast-Episoden transkribieren. Das macht die Software automatisch. Bei meinen Gästen klappt das sehr gut. Bei mir nicht so gut, weil ich ja nicht so gut Hochdeutsch und so weiter. Und dann kann ich diese ganze Transkribierung in ChatGPT reinschreiben und sagt, mach mir mal daraus einen Blogbeitrag von so und so viel Zeichen. Und das klappt ganz gut, weil ich kenne das Gespräch, ich habe es ja selber geführt. Also ich kann dann schon noch korrigierend eingreifen, aber ich finde das schon ziemlich eine gute Idee. Du hast jetzt virtuelle Assistenz gesagt. Ich glaube, das trifft sehr, sehr gut.
Ja, die KI nimmt dir ja schon da diese Aufgabe ab. Am Ende, du hast es ja gut auf den Punkt gebracht. Du suchst nach einer Schnittmenge. Du suchst nach den wichtigsten Aussagen über diese Ausgrabungsstätte. Und das kann dir dann eben die virtuelle Assistenz, bleiben wir dabei, abnehmen. Ich kann aber trotzdem durchaus verstehen, das ist jetzt abschalten genannt, ob die das mal eben so abschalten, das weiß ich nicht. Ich befürchte, das werden sie so schnell nicht abschalten. Aber sagen wir mal, sie schalten es ab. Ist logisch. Ich meine, das ist ja eine Denkleistung, die KI dir da abnimmt. Also da gehört ja was dazu. Ich kriege 10 Thesen und soll jetzt mir die wichtigsten drei rauspicken. Das ist gar nicht so
Nee.
einfach. Ne? Das kennt man noch aus der Uni. Es gibt so Leute, da hast du geguckt, was die in dem Text markiert haben. Und dann hast du dich gefragt, Moment mal, du hast doch gerade irgendwie 80% deines Textes sind gelb markiert. Und ich denke, warum hast du das gemacht? Da hättest du auch gar nichts markieren müssen. Und das konnten die dann immer nicht verstehen. Also gut, so häufig, das kam es jetzt noch nicht vor. Wir sind uns gegenseitig geneckt. Aber genau das ist der Punkt. Ich muss mich entscheiden bei so einem wissenschaftlichen Text, was davon ist
Ja.
wichtig? Was davon passt jetzt zu meinem Kernthema? Und wenn dir das jetzt die KI abnimmt, ist ja logisch, dass du dann weniger Denkleistung am Ende erbringst. Das ist schon eine Gefahr auch. Hast du vollkommen recht. Sehe ich auch
Also ich
so.
finde es eine Gefahr und ich finde es aber auch für mich persönlich total toll, weil ich kann nämlich die Geschichten, die beim Reisen passieren, die schreibe ich total gerne und die passieren uns ja und wir erzählen die. Und es ist ja sozusagen dieses ganze Geschmücke rumherum, dass wir da
Ja.
jetzt wir sind halt wir gucken halt immer die alten Steine an und irgendwann sieht ja immer gleich aus, ne? Egal, ob du jetzt da oder dort bist, die alten Steine sehen immer aus wie, warte mal noch ein Jahr und dann ist alles wieder überwuchert mit Gras, ja? So. Und ob du da im Kolosseum bist oder sonst wo. Aber die Geschichte rundherum, die nimmt mir die KI ja nicht ab, weil die ist ja nicht bei mir. Also noch nicht. Oder ich hoffe zumindest nicht. Ich weiß es nicht. So. Aber dadurch, dass du ja eigentlich ja keine Erfahrung hast, sind wir ja ziemlich viel im Thema gewesen, ohne dass ich dich habe zu Wort kommen lassen. Für alle, die jetzt noch dran sind, es geht jetzt weiter. Es geht jetzt weiter um und mit Christian. So, ihr habt einen Podcast, Alex und du. Der hat einen
Ja.
fantastischen Namen. Der heißt Hör mal, wer da schreibt. Und ich zitiere jetzt: Das Ziel ist, wir wünschen uns, dass du deinen Schreibstil entdeckst, definierst, verfeinerst oder schlicht ihn hinterfragst. Total klasse.
Genau.
Wie seid ihr darauf gekommen, den Podcast zu machen? Wie hast du Alex gefunden? Und wie viele Episoden habt ihr eigentlich schon?
Wir haben jetzt 29 Episoden. Heute haben wir die 29. Episode aufgenommen. Wie kam das? Also ich kenne Alex noch gar nicht so lange. Es müsste 2021 irgendwann im Sommer gewesen sein. Da hat Alex gerade an einem Buch geschrieben. An seinem Buch Refocus, mach was wirklich zählt. Jetzt habe ich Werbung an der Stelle gemacht. Kannst du rausschneiden später,
Bleib drin.
falls. So, und wir haben eine gemeinsame Person gekannt, sage ich mal, jemanden aus dem Netzwerk. Und die Person hat uns vernetzt, einfach, ja, weil sie wusste, wir sind beide Autoren. Und Alex hat dann Kontakt zu mir aufgenommen über LinkedIn und hat gemeint, wie ich vorgehe, wenn ich schreibe und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein bisschen mehr Schreiberfahrung schon als er. Und ihn hat das interessiert, wie man eben so vorgeht. Da haben wir uns recht schnell stilistisch beraten,
Okay.
kann man sagen. Und dann haben wir ein Videocall gemacht. Am Anfang war das alle 2 Wochen, dann wurde das wöchentlich. Und dann hat Alex irgendwann gesagt: Sag mal, diese ganzen stilistischen Tipps, die wir uns hier gegenseitig geben, meinst du nicht, die könnten noch andere interessieren? Und dann habe ich so: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Könnte sein. Wollen wir einen Podcast machen? Ja, warum nicht? Und so ist es entstanden. Dann haben wir einen Podcast angefangen, darüber zu machen, wie man seine Texte cleverer schreiben kann. Ne? Ja, und haben uns dann natürlich dann dafür auch sehr reingearbeitet in das Thema, muss man sagen. Also ich habe es jetzt mehr so den sprachlichen Fokus dann eingebracht. Und Alex, ja, der gut, der hat das, der, für den war das Schreiben mehr so das Instrument, kannst du sagen. Sein Thema ist ja Zeitmanagement, da ist er der Experte. Und das ist ganz spannend. Also er sagt, er musste sich ja mit vielen Sachen beschäftigen. Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal in der heutigen Episode gesagt, dass man dann sich mit Füllwörtern auseinandersetzen muss, mit Adjektiven. Das passiert dann so. Das hinterfragt man einfach. Und ja, und seitdem haben wir uns über viele Dinge ausgetauscht. Nicht nur über Schreibthemen, sondern auch mal so über weichere Themen wie: Wie gehe ich mit Kritik um? Wie schreibe ich politisch korrekt? Oder was ist Political Correctness? Solche Sachen, darüber haben wir uns auch ausgetauscht schon.
Welche Themen sind
Ja.
besonders beliebt bei eurem Podcast? Habt ihr dann Feedback oder bekommt ihr Feedback von den Hörern und Hörern?
Ja, besonders beliebt war diese Du-Sie-Episode. Schreibt man im Du oder im Sie? Oder generell, da ging es ja auch nicht nur um Schreiben, sondern spricht man im Du oder im Sie die Person an? Dann das Storytelling kam gut
Mit
an.
Ron Kellermann?
Anglizismen sind. Mit Ron
Das ist eine
Kellermann, genau,
fantastische
Storytelling.
Episode. Die werde ich auf jeden Fall noch verlinken. Also die anderen Episoden sind auch gut, aber die hat mir richtig gut gefallen.
Freut mich, ja, das war auch ein sehr spannendes
Ja.
Gespräch. Also ich saß da teilweise staunend einfach
Ging mir
bei
genauso.
dem,
Wir
was
haben sie
der
schon
Mann da
zweimal
so
gehört.
erzählt hat. Also, weißt du, was der Mann so erzählt hat,
Ja.
Wahnsinn. Auch ein sehr sympathischer Mensch einfach, das merkt man. Also, wir werden auch weitermachen. An der Stelle kann ich da Ankündigung machen. Wir werden noch ein paar, wir werden so eine Miniserie über
Wow,
Storytelling
so
zusammen
cool.
mit Ron machen.
Ja.
Hat er Lust drauf? Genau. Ja, Anglizismen
Ja.
kamen gut an, Anglizismen im Berufsalltag. Ich sag mal so, die ganz klassischen Grammatikthemen, die kamen eher nicht so gut an. Liegt einfach daran, dass man sich damit nicht so gern beschäftigt. Ne?
Aber dafür machst du ja diese
Mit
LinkedIn-Posts, die man dann
genau.
dosiert und also so in homöopathischer Dosis jeden Montag mal so ein bisschen auf die Timeline kriegt und denkt mal, ach, heute habe ich wieder eine kleine Sache gelernt, gleich die Woche gut gestartet. Also, ne, das ist mir ganz recht so.
Genau, ich glaube, das funktioniert auch besser, wenn man es liest. Das ist meine These. Ich glaube, Grammatik funktioniert nicht so gut, wenn man über die Ohren. Also ich muss es lesen, ne? Wie ein Satz geschrieben wird, das muss ich einfach
Sag
lesen.
mal, grammatisch oder grammatikalisch? Was sage ich dann
Ist beides
richtig?
in Ordnung? Ist beides in Ordnung?
Beides?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, in der Standardsprache, wenn wir jetzt ein Buch darüber schreiben, dann sollten wir grammatisch schreiben, ist auch der ältere Begriff. Grammatikalisch würde ich jetzt aber sagen, wenn du jetzt auf der Straße dich mit jemandem unterhältst und sagst grammatisch, guckt er dich meistens ein bisschen merkwürdig an. Dann sagt er, das heißt doch grammatikalisch. Den Fall hatte ich sogar. Also ich habe mein Buch veröffentlicht, mein erstes, und da stand im Klappentext das Wort grammatisch. Und da hat mich jemand angerufen, ein Freund von mir, der meinte, du, mein Bruder hat einen Fehler gefunden, einen groben Schnitzer bei dir im Klappentext. Mach ich so, oh wei. Was denn? Ja, du hast grammatisch geschrieben, und das heißt doch grammatikalisch. Und dann habe ich wieder durchgehabt. Pff, wusste zu dem Zeitpunkt zum Glück, dass beides okay ist, aber das zeigt eben, da draußen denkt man grammatikalisch sei eher richtig. Okay. Aber es ist beides okay.
Hört sich vielleicht gewohnter an, weil wir es öfter vielleicht hören. Weiß nicht, keine Ahnung.
Möglich, möglich. Ich habe dann versucht, die Herleitung mal zu machen. Gibt es auch einen LinkedIn-Post? Da bist du mir noch nicht gefolgt. Das ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich dann gesagt, gut, wir sagen ja auch politisch und nicht politikalisch. Wir sagen ja auch akrobatisch und nicht akrobatikalisch.
Aber das fand ich schön. Ne? Also akrobatikalisch hat sowas wie aus Pippi Langstrumpf, so extra Kalif oder also doch, ich glaube, das wird mir gefallen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das hat mich jetzt gerade angesprochen.
Ja, kein Problem. Oder du gibst mir mimisch etwas zu verstehen und nicht mimikalisch.
Ah, tolle Worte, die du da hast. Tolle Konstruktion, gefällt mir sehr gut. Grammatisch, grammatikalisch. Sind noch hängen geblieben. Sehr schön. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage, die wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang stellen. Was verbirgt sich hinter dieser Glaswand, wo du dich immer fotografierst oder fotografieren lässt?
Das ist der Durchgang zwischen ursprünglich war das mal ein Esszimmer und Wohnzimmer, aber das sogenannte Esszimmer ist jetzt das Arbeitszimmer von meiner Verlobten und das Wohnzimmer, das ist einfach der Durchgang, das ist so eine alte Tür, diese alten Schiebetüren, die man im Altbau früher hatte, die man heute nicht
mehr hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also du hast tausende von, oder viele, viele Bilder und immer ist dieser Glas. Und dann denke ich, was? Meine Fantasie ist so riesig gewesen, was dahinter sein könnte, vielleicht ein riesengroßes, unaufgeräumtes Rumpelzimmer. Und dabei ist es nur. Oh gut, also es kann ein Arbeitszimmer von deiner Verlobten, kann auch ein unaufgeräumtes Rumpelzimmer sein. Meiner Fantasie ist ja da keine Grenze gesetzt. Vielen Dank aber für die Auflösung. Letzte Frage noch. Was sind die zukünftigen Projekte? Wo geht's hin? Was ist jetzt so der Weg, die nächsten, vielleicht vom nächsten Halbjahr oder nächsten Jahr? Wo geht's hin mit dir?
Ich schreibe gerade wieder an einem eigenen Werk über die deutsche Sprache, in diesem Fall Rechtschreibung. Also es wird ähnlich aufgebaut sein wie meine LinkedIn-Beiträge. Ich habe einfach festgestellt, dass wenn die Menschen etwas über Rechtschreibung oder Grammatik lesen, dann am liebsten in Kürze, so ein, zwei Minuten Lesedauer und dann habe ich mal wieder eine Sache gelernt. Und so, in diesem Fall aber nicht Grammatik, sondern Rechtschreibung, werden dann ungefähr so 200 Rechtschreibfehler, typische Rechtschreibfehler enthalten sein und die bringe ich dann auf die gewohnte Art rüber. Das ist ein Projekt.
Wow, schön.
Werde ich vermutlich aber jetzt erstmal auf Eis legen, kann man das so sagen? Ja, also ich werde es rausbringen, aber es bahnt sich da ein anderes Projekt an für jemanden, den ich jetzt gerade schon erwähnt habe, dass ich da wieder als nennen wir es Ghostwriter tätig bin. Und genau, das würde ich dann
vorziehen.
Priorisieren, ja, okay, das Projekt. Ja.
Hört sich gut an.
Aber deutsche Sprache geht weiter. Da muss mehr kommen noch. Ne? Macht zu viel Spaß einfach. Ja?
Darf ich noch eine Frage stellen zum Schluss? Eine letzte, ja, also sozusagen die allerletzte Frage. Tut es dir eigentlich manchmal weh, wenn du so richtige große und grobe Fehler siehst oder hörst?
Nicht mehr. Also ich sogar so früher, als ich mich nicht professionell mit der deutschen Sprache befasst habe, habe ich mich daran mehr gestört. Wenn Kollegen irgendeinen Mist von sich gegeben haben, habe ich mir gedacht, was soll das? Was machst du da? Das hätte ich mich vielleicht sogar an grammatikalisch gestört oder sowas. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber da haben mich dann solche Fehler, auch in E-Mails, dieser Das-Das-Fehler, der hat mich wahnsinnig gemacht. Heute weiß ich ja, dass es immer noch auch unter Profis ein häufiger Fehler ist, einfach auch aus Flüchtigkeit. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das passiert nun mal. Nee, störe ich mich nicht mehr dran. Ich bin auch nicht mehr so der im Alltag der Verbesserer. Ja klar, unter meinen Freunden, da bin ich bekannt als der Grammatik-Klugscheißer, da kann ich natürlich hier und da was machen, aber ich würde mir nicht anmaßen, irgendwen da zu korrigieren. Naja, das hätte ich dann vielleicht früher schon eher mal gemacht. Also ich würde ganz ehrlich sagen, komischerweise hat mich das professionelle Befassen mit der deutschen Sprache demütiger gemacht. Klingt komisch. Ne?
Nee, klingt überhaupt nicht komisch. So. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich nämlich schön, weil man bucht dich oder man nimmt deine Dienstleistung in Anspruch, wenn man es selber vielleicht nicht mehr sehen kann, weil man selber sein eigenes Zeug irgendwie nicht mehr korrigieren kann. Aber ich traue mich jetzt künftig auch wieder dir eine WhatsApp, nicht eine WhatsApp, sondern dir eine Nachricht zu schicken oder eine Mail zu schicken, ohne vorher noch fünfmal das Rechtschreibprogramm drüber laufen zu lassen.
Das musst du wirklich nicht tun.
Christian, ich danke dir von Herzen für die vielen, vielen Insights aus der Autoren, Ghostwriting, Podcasting, Rechtschreibung, deutsche Sprache, Grammatikwelt. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, es war meine Freude. Schön, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Du hast mir tolle Fragen gestellt.
Dankeschön. Und ich fand es
Vielen
auch
Dank
ganz, ganz
dafür.
fantastisch, wie wir uns da so durchgehangelt haben durch diese vielen, vielen Fragen, die fast alle beantwortet wurden. Und ich darf noch mal ganz kurz erinnern, dass wir nächste Woche die kleine Kurzfolge hinten dran schieben. Die Hörer, die uns länger schon hören, wissen das natürlich schon, dass wir immer eine größere Episode haben, wo es so einfach um den Menschen geht, wo es um alles mal einmal geht. Und dann eine Kurzfolge, wo wir ein Thema nochmal gesondert beleuchten. Und da nimmt mich, hoffentlich zumindest Christian, mit auf die Reise, wie so ein Ghostwriting wirklich funktioniert. Also von der ersten Ansprache bis zu der Projektbeschreibung. Und vielleicht sagt er auch noch mal was zu zahlen, also zum finanziellen Einsatz. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, oder ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, da noch mal tiefer einzusteigen. Und bis dahin sage ich dir, Christian, ganz herzlichen Dank und euch da draußen, macht's gut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Für Infos zum Podcast schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.